Liebe Gemeinde, ist euch hier im Saal was aufgefallen, was Deko und so angeht? Erzählt mal einfach, was seht ihr so, was fällt euch auf, was fällt euch ins Auge?
Ich habe gerade unter meinem Stuhl etwas gespürt. Ein Stein.
Genau, der Stein unterm Stuhl, ja. Genau, das Kreuz.
Es fehlen die Farben.
Stimmt, es fehlen die Farben, ganz richtig. Es ist sehr kahl.
Vertrocknete Palmwedel.
Genau, vertrocknete Palmwedel auf den Fensterbänken vorne.
Das Kreuz an der Wand fehlt.
Richtig, genau, das Kreuz an der Wand fehlt. Man kann, wenn man genau hinschaut, noch sehen, wo es nicht ganz so ausgeblichen ist über die Jahre. Genau. Und eine unauffällige Kleinigkeit ist auch noch draußen für nachher. Genau. Es sind auch noch pieksige Dinger, das ist ein bisschen unpraktisch. Aber, genau. Es mag erstmal komisch klingen, aber gerade bei dem, wie es jetzt hier aussieht und gerade auch mit diesen vertrockneten Palmzweigen, sind wir genau beim Thema von Karfreitag. Es geht ums Aushalten. Dass der Saal so kahl und schmucklos ist und auch, dass diese vertrockneten und so ein bisschen räudigen Palmzweige da hier überall rumliegen, das muss man erstmal aushalten können. Aber es ist Karfreitag und deswegen mute ich das euch zu. Wie auch noch so einige andere Dinge. Die Palmzweige, die habe ich aber nicht nur verteilt, weil sie so ein bisschen räudig aussehen, sondern es passt auch gut zu Karfreitag. Letzten Sonntag hatten wir Palmsonntag. Jesus zog in Jerusalem ein, die Menschen rissen Palmzweige ab und warfen ihm die Kleider und die Palmzweige auf die Straße und riefen: Hosianna, du Sohn Davids! Und hießen ihn willkommen. Und nun, inzwischen sind die Palmzweige vertrocknet. Und die Leute, die Jesus noch so gefeiert haben, gerade letzten Sonntag, die haben nun gerufen: Kreuzige ihn, weg mit ihm. Der Predigttext steht in Matthäus 27. Die Gerichtsverhandlung bei Pilatus, die ist schon vorbei. Jesus ist von den Soldaten inzwischen misshandelt und verspottet worden. Er wurde geschlagen, angespuckt und eine Dornkrone wurde ihm auf seinen Kopf gesetzt. Und vor allem ist er gegeißelt worden. Eine Geißel, das war eine Peitsche, in die Metallkugeln, Nägel und scharfe Knochensplitter eingearbeitet waren. Das bedeutete, dass mit jedem Peitschenhieb Haut und Fleisch aus dem Körper gerissen wurde. Das konnte sogar so weit gehen, dass nach dem Auspeitschen Knochen und innere Organe zu sehen waren am Körper. Das ist eine unglaublich grausame Foltermethode und es konnte dabei tatsächlich passieren, dass das Opfer verblutet ist. Das Geißeln, das wird in Matthäus nur so ganz am Rande erwähnt und wir wissen nicht, wie lange Jesus genau gegeißelt wurde. Üblich bei dieser Bestrafung waren allerdings mindestens 39 Schläge und nach oben hin gab es dafür kein Limit. Und nun sind sie nach Golgatha gezogen. Jesus ist von der Folter schon so geschwächt, dass er zusammenbricht und sein Kreuz selbst nicht mehr tragen kann. Ein Mann namens Simon von Kyrene wird herbeigerufen und wird gezwungen, das Kreuz zu tragen. Hier setzt nun der Predigttext ein. Der Abschnitt ist relativ lang, deswegen werde ich ihn so Stück für Stück durchgehen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Golgatha, das ist ein kleiner Hügel vor Jerusalem. Wie der Text schon sagt, heißt es Schädelstätte oder Schädelplatz. Das rührt daher, dass das so ein kleiner, nackter Hügel war, der so rundlich war, so ein bisschen so wie die Oberseite von einem Schädel. Die Soldaten bieten Jesus Wein an, der mit Galle vermischt ist. Wenn jemand gekreuzigt wurde, dann war es üblich, dass die Verwandten dieser Person diesen Wein bezahlen konnten und dann haben die Soldaten dem Verurteilten dann diesen Wein zu trinken gegeben. Der Wein, der war mit Galle oder man kann es auch mit Wermut übersetzen, vermischt und wirkte wie ein Betäubungsmittel, sodass die Schmerzen etwas gedämpft wurden. Aber Jesus trinkt nichts davon. Dann kreuzigten sie ihn. Diese vier lapidaren Worte werden der Grausamkeit des Ganzen nicht im Ansatz gerecht. Zuerst wurde ein Nagel durch beide Füße geschlagen. Und dann jeweils einer hier zwischen die Knochen im Handgelenk durch. Und damit fing das Ganze dann erst an. Ich zitiere ein Stück aus dem Matthäus-Kommentar von Fritz Rienecker. Die Gekreuzigten lebten gewöhnlich noch gegen 12 Stunden, manchmal sogar bis zum zweiten und dritten Tage. Das bald eintretende Fieber verursachte einen brennenden Durst. Die zunehmende Entzündung der Wunden am Rücken, an den Händen und Füßen, der Blutandrang gegen den Kopf, gegen die Lungen und das Herz, das Anschwellen aller Adern bewirkt eine unbeschreibliche Beklemmung. Furchtbare Kopfschmerzen, das durch die unnatürliche Lage des Körpers herbeigeführte Erstarren der Glieder, alles kam zusammen, um diese Art der Hinrichtung nach dem Ausdruck Ciceros zu der grausamsten und schrecklichsten Strafe zu machen. Die Hinrichtung musste außerhalb der Stadt geschehen. Es war dies ein Bild der Ausschließung aus der menschlichen Gesellschaft. Neben dem, was Fritz Rienecker hier beschrieben hat, war das Schlimmste allerdings, dass das Sterben am Kreuz ein langsames Ersticken war. Durch die Haltung der festgenagelten Arme konnte man nur Luft bekommen, wenn man sich mit den Beinen hochgedrückt hat. Mit den Beinen, wo die Füße festgenagelt waren. Das ging für eine Zeit, aber irgendwann war dann eben keine Kraft mehr in den Beinen. Es tut weh, sich diese drastische Schilderung anzuhören. Aber es ist auch wichtig, das auszuhalten. Wie Carla es schon gesagt hat, es ist verführerisch, immer gleich auf Ostern und auf die Auferstehung zu blicken, auf das große Finale. Aber dabei droht die Gefahr, dass wir vergessen, was für unmenschliche Qualen Jesus durchlitten hat, was er aushalten musste. Und genau darum ist es wichtig, dass wir am Karfreitag hinsehen und die Augen nicht davor verschließen, was es Jesus gekostet hat, dass unsere Schuld vergeben werden konnte. Und gleichzeitig zeigt es eben auch, wie sehr Jesus uns liebt. Das alles hat er für dich und mich auf sich genommen, damit deine und meine Schuld vergeben wird. Damit du und ich mit ihm zusammen sein können. Hier und danach in Ewigkeit. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie 2 Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Jetzt kann er sich nicht retten. Selbst kann er sich nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat auch behauptet: Ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn auch die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Dort hängt Jesus jetzt. Und er leidet unbeschreibliche Qualen und muss um jeden Atemzug ringen. Und seine Gegner nutzen die Gelegenheit auch noch, sich über ihn lustig zu machen. Leute, die vorbeikommen, aber auch besonders eben die führenden Priester, Schriftgelehrten und Mitglieder des Hohen Rates. Die religiöse Elite in Jerusalem sozusagen. Du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab, rufen sie ihm zu. So hatte Jesus es angekündigt, dass er den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Dass genau das hier gerade geschieht, das begreifen sie nicht. Jesus stirbt und wird in 3 Tagen wieder auferstehen. Sein Körper ist der Tempel. Sie aber, sie sehen das Offensichtliche. Ein Unruhestifter, der stirbt. Einer, der behauptet hat, Gottes Sohn zu sein und der nun elendig und machtlos verreckt. Der Spuk ist endlich vorbei, denken sie sich. Nun helfen ihm seine weisen und klugen Worte nicht mehr, mit denen er sie so oft bloßgestellt hat. Endlich bekommt er das, was er verdient. Für sie ist es unvorstellbar, dass der große und allmächtige Gott sich so schwach und wehrlos machen würde und dass er sich so vollends in ihre Gewalt ausliefern würde. Dabei merken sie gar nicht, wie falsch sie hier liegen. Sie glauben, im Recht zu sein und Gott auf ihrer Seite zu haben. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten, spotten sie. Wie grausam, sich so über jemanden lustig zu machen, der in seiner ganzen Wirkungszeit nur unterwegs war, um Menschen zu helfen. Und so spotten sie weiter. Sogar die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, stimmen mit ein. Es war um die 6. Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen, lass das! Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Seit 9 Uhr am Morgen hängt Jesus hier am Kreuz. Um 12 Uhr in der Mittagszeit wird es finster am Himmel. In der Natur spiegelt sich wieder, was hier gerade passiert. Das Licht der Welt wird ausgelöscht. Jesus stirbt. Qualvoll, von seinen Freunden verlassen und von seinen Feinden verspottet. Ganze 3 Stunden bleibt es finster, bis 15 Uhr. Inzwischen ist den Schriftgelehrten der Spott ausgegangen. Alle warten nur noch und lauschen auf die mühevollen Atemzüge der 3 todgeweihten Männer. Doch dann zerreißt ein Schrei die Stille. Eli, Eli, lama sabachthani, schreit Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, das ist eine ganz, ganz persönliche Anrede. Das heißt wörtlich ganz einfach, mein Gott. Außer Jesus allerdings benutzt kein Jude jemals diese Anrede. So heilig ist ihnen der Name Gottes, dass es unhöflich und geradezu frevelerisch wäre, diese so direkte Anrede zu benutzen. Gerade deshalb missverstehen sie auch, was Jesus sagt. Die Umstehenden glauben, Jesus ruft zu Elia. Eli, Elia klingt ja auch irgendwie ähnlich. Elia war ein großer Prophet und Führer des Volkes, viele Jahrhunderte vorher. Und er war gewissermaßen auch so etwas wie ein Vorläufer von Jesus. Einer, der zwischen Gott und Mensch vermittelt hat. Zu Jesu Zeiten wurde sehnlich auf den großen Messias gewartet. Und eines der Dinge, die diesen Messias begleiten sollten, zumindest ging man davon aus, war, dass Elia zurückkehren würde. Aber Jesus ruft ihm nicht nach Elia, sondern nach seinem Vater im Himmel. Bisher ist er immer bei ihm gewesen. Seine Jünger haben ihn verraten, verleugnet und im Stich gelassen, aber Gott blieb bei ihm. Aber auch das hat sich jetzt geändert. Gott hat sein Gesicht von ihm abgewandt. Hier am Kreuz trägt Jesus alle Schuld und Sünde von uns Menschen. Gott und die Sünde, das verträgt sich nicht. Die Sünde, das ist das, was uns von Gott trennt. Und alle Sünde von allen Menschen jemals liegt nun auf Jesus. Deshalb hat sein Vater im Himmel ihn verlassen. Nun ist Jesus endgültig allein und schreit es verzweifelt heraus. In den anderen Evangelien wird berichtet, dass Jesus in diesem Moment Dinge wie »Es ist vollbracht« oder »In deine Hände befehle ich meinen Geist« gesagt hat. Das klingt irgendwie noch würdevoll und gewichtig. Aber so berichtet es Matthäus nicht. Hier bei Matthäus, da wird radikal deutlich, wie sehr Jesus leidet. Er ist ganz allein, seinen Feinden ausgeliefert und am Ersticken. Sein Vater im Himmel hat ihn verlassen. Und er leidet unglaubliche Qualen. Er hat Fieber und Durst. Einer der Soldaten sieht es und hat Mitleid mit ihm. Eine Flasche mit Essig, das gehörte zu der Standardausrüstung von römischen Soldaten im Einsatz damals. Jedenfalls taucht dieser Soldat einen Schwamm in die Flasche, steckt den Schwamm auf einen Stock und gibt Jesus damit wenigstens einen einzelnen Schluck zum Trinken. Aber sogar das wollen die Spötter verhindern. Aber da ist die endlose Qual endlich vorbei. Jesus schreit ein letztes Mal laut auf. Seine Beine haben keine Kraft mehr, seinen Oberkörper nach oben zu drücken und das Ende weiter hinauszuzögern. Er stirbt. Oder besser gesagt, das stundenlange Sterben endet. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Genau in diesem Moment passiert es. Jesus stirbt und die Erde bebt. Der Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel verborgen hat, reißt von oben nach unten durch in zwei Teile. Und bei vielen der Gräber, die in den Stein des Berges Zion gehauen sind, also der Berg, auf dem Jerusalem gebaut ist, tun sich Risse auf und fallen die Steinplatten vor den Gräbern um. Hier zeigt sich bereits, was gerade passiert ist, was Jesus mit seinem Tod erkauft hat. Das Allerheiligste im Tempel, das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Dieser Ort war so heilig, dass er nur ein einziges Mal im Jahr vom Hohepriester betreten wurde, und das auch erst nach sehr langer und gründlicher Vorbereitung. Diesen Bereich zu betreten, konnte den Tod bedeuten, wenn man sündig war. Und schon dort hineinzublicken war gefährlich, deswegen auch der Vorhang. Und nun zerreißt dieser Vorhang. Der Weg zu Gott ist frei. Jeder im Tempel kann in das Allerheiligste hineinblicken. Die Sünden sind vergeben und sich Gott zu nähern, ist nicht mehr länger gefährlich. Außerdem ist der Tempel an sich jetzt überflüssig geworden. Dort wurden über die Jahre und Jahrhunderte viele, viele Tiere geopfert. Mit ihrem Tod und ihrem Blut wurde für die Sünden der Israeliten bezahlt. Dort wurden sie von ihrer Schuld reingewaschen, wenn auch nur kurzfristig. Das alles wird nun nicht mehr gebraucht. Jesus ist als das ultimative und endgültige Opfer gestorben. Sein Blut hat für alle Sünden bezahlt, die vergangenen und die zukünftigen. Und eben weil er wahrer Gott und wahrer Mensch war, selbst völlig frei von Sünde, konnte er all unsere Sünde auf sich nehmen. Wie ihr auch gehört habt gerade, schreibt Matthäus davon, dass in den nun von den Erdbeben geöffneten Gräbern Körper vieler verstorbener Heiliger auferweckt wurden. Das klingt irgendwie etwas merkwürdig und wird auch nirgendwo sonst in den anderen Evangelien berichtet. Und offenbar wird hier auch etwas vorgegriffen in dem Ganzen. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Nach der Auferstehung. So weit sind wir jetzt ja eigentlich noch gar nicht in diesem Moment. Ich weiß nicht genau, was diese Verse genau meinen. Ob die Verstorbenen erschienen sind oder ob sie dann tatsächlich leibhaftig aus ihren Gräbern auferstanden sind, so wie Jesus eben an Ostern. Aber wie auch immer das genau ausgesehen haben mag, es zeigt für mich, einer geht ins Grab, Jesus, damit wir anderen Menschen dort nicht bleiben müssen. Und das zeigt sich dort. Ein römischer Hauptmann und seine Soldaten bewachten Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Ausgerechnet ein römischer Soldat erkennt, dass Jesus mehr als bloß ein Mensch gewesen sein muss. Keiner der Schriftgelehrten oder Priester, sondern ein Heide. Einer, der mit Gott so gar nichts zu tun hat. Aber was nutzt das jetzt, wo er tot ist? Jetzt ist es zu spät. Der Mann, der dort am Kreuz hängt, lebt nicht mehr. Was ist Karfreitag? Karfreitag, das ist Schmerz, das ist Qual, das ist Verlassensein. Karfreitag, das ist augenscheinlich endgültige Niederlage, Ende Gelände, aus und vorbei. Das ist Verzweiflung ohne Hoffnung, Finsternis ohne Licht am Ende des Tunnels. So ging es den Leuten, die Jesus gefolgt waren. Der Mann, der sie gerettet und geheilt hatte. Der Mann, der ihnen die Liebe Gottes gezeigt hatte. Der Mann, dem zu folgen sie geschworen hatten, dieser Mann war jetzt nur noch ein zerfetzter, blutiger Leichnam. Tot, an einen Holzbalken genagelt. All die Hoffnung, die sie auf ihn gesetzt hatten, vergeblich. Karfreitag zeigt uns drei Dinge. Zum Ersten zeigt Karfreitag, was es Gott gekostet hat, uns zu retten. Ich finde es immer noch krass, was für einen unglaublich grausamen Tod Jesus dort am Kreuz gestorben ist. Er hatte vorher unglaubliche Angst davor. Und er wusste ja schon lange, lange vorher, was kommen würde und was ihm dort bevorstand. Und trotzdem war es der einzige Weg. Auf diesen Tag lief alles hin. Seine Geburt in diese Welt, das, was er erzählt hat und die Zeichen, die er tat. Zum Zweiten zeigt Karfreitag, wie weit Gott geht, um uns zu retten. Jesus hatte alle Macht der Welt. Er hätte Legionen von Engeln rufen können. Er hätte sich wehren können und trotzdem tat er das nicht. Wie sehr muss man jemanden lieben, um diese unbeschreiblichen Qualen auf sich zu nehmen? Wie sehr muss man jemanden lieben, um bereit zu sein, diesen furchtbaren Tod zu sterben? Und wie sehr muss man mit jemandem zusammen sein wollen, um all das zu ertragen? Genau das ist eben der Kern des Christentums. Nicht wir müssen tun, gut handeln, mehr glauben, sondern Gott tut. Das mächtigste Wesen im ganzen Universum gibt all seine Macht ab und liefert sich ganz in unsere Gewalt aus und stirbt für uns. Zum Dritten zeigt Karfreitag uns, wie sehr wir diese Rettung brauchen. Dieses ganze Kreuzigungsgeschehen hält uns ein Stück weit auch den Spiegel vor und zeigt uns, wie unglaublich grausam wir Menschen sein können, zu welchem Übel wir fähig sind. Die Kreuzigung ist ja nur eine unter unzählbar vielen unglaublich grausamen Folter- und Hinrichtungsmethoden, die wir Menschen uns im Laufe der Jahrhunderte ausgedacht haben. Und auch heute verüben wir Menschen immer noch solche unsagbaren Grausamkeiten aneinander. Ich habe es zu Anfang schon gesagt, Ostern hat die Gefahr, dass man Karfreitag übergeht. Aber es ist so wichtig, diese Dinge auszuhalten. Auszuhalten, was es Jesus gekostet hat, um uns zu retten. Den Tod, die Qualen, die Hoffnungslosigkeit. Auszuhalten, welche Abgründe auch in uns stecken und wie bitter wir diese Rettung brauchen. Und auszuhalten, wie sehr Gott uns trotzdem liebt und wie weit er geht, um mit uns zusammen sein zu können. Es gibt ein Sprichwort: No victory without sacrifice, so habe ich es kennengelernt. Kein Sieg ohne Opfer, kein Sieg ohne Verluste. Ich glaube, das kommt aus dem Russischen, wenn ich mich nicht irre. Und das trifft es ganz genau. Ohne Karfreitag kann es kein Ostern geben. Ohne diesen grausamen Tod keine Auferstehung. Ohne dieses Opfer keine Rettung für uns. Das alles auszuhalten ist hart. Die Trauer, den Schmerz, die Schuld. Aber eben genau das, das Aushalten, das ist Karfreitag. Amen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, weil Karfreitag ist, läuft heute manches so ein bisschen anders als sonst. Und es geht auch noch weiter. Wir werden gleich ein Lied hören und dann beten und den Segen empfangen, so wie üblich. Dann allerdings gibt es kein Segenslied zum Abschluss, sondern einen Moment der Stille. Und dann wird es wichtig und auch noch mal ein bisschen ungewohnt. Wir bitten euch dann nachher, nach dem Moment der Stille aufzustehen und dann, wenn ihr geht, weiter zu schweigen. Diese Stille mitzunehmen und auszuhalten. Wir bitten euch heute, als die eine große Ausnahme im Jahr, nach dem Gottesdienst weiter zu schweigen und nicht miteinander zu reden. Zumindest nicht hier im Saal und nicht auf dem Rasen. Wer es aushalten kann, den lade ich ein, mit diesem Schweigen nach Hause zu gehen. Wer sich noch unterhalten möchte, das ist total in Ordnung, dann auf dem Parkplatz. Soweit so klar? Und eine zweite Sache noch, ihr habt es ja schon festgestellt, unter euren Stühlen liegen Steine. Und draußen vor dem Schuppen, da steht dieses große Kreuz. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nachher, wenn wir dann rausgehen, euren Stein mitnehmen und dort draußen unter das Kreuz legen. Damit könnt ihr symbolisch vor Jesus ablegen, was euch belastet. Eure Trauer, euren Schmerz, aber auch vielleicht Schuld, die euch drückt. Das ist ein völlig freiwilliges Angebot und ihr könnt das nutzen oder ignorieren, ganz so, wie das für euch gerade dran ist.